Ja, wir sind insgesamt jetzt 5 Wochen lang an dem Thema dran, anhaltendes Gebet. Gebet ist ja eine Sache, die viele irgendwie schon erlebt haben und in allen Kirchen wird es praktiziert. Aber in der Bibel steht so viel drin zum Thema Gebet, dass eigentlich 5 Wochen auch nicht reichen würden, wenn man jeden Tag von früh bis Abend darüber reden würde. Es ist immer nur ein kleiner Bruchteil, eine kleine Auswahl. Und es ist immer wieder spannend, sich von verschiedenen Seiten her dem Thema anzunähern. Heute geht es darum, anhaltendes Gebet im Alten Testament. Wir haben letzte Woche, ihr seht hier die Themen über Grundlagen für vollmächtiges Gebet, was gehört. Und heute geht es um anhaltendes Gebet im Alten Testament. Jetzt ist es ja so, dass das Alte Testament aus 929 Kapiteln besteht. Das kann ich euch unmöglich zumuten heute Abend. Es ist aber lohnenswert, sich die mal alle durchzulesen, von vorne bis hinten. Es sind so viele Stellen, auch manchmal zwischen den Zeilen, manchmal in den kleinsten Versen, wo ganz viel drinsteckt, was unser Leben mit Gott bevollmächtigen kann und lebendig machen kann und mit Kraft füllt. Das Spannende ist aber, wenn man jetzt dieses ganze Alte Testament sieht, dann ist das ein riesen Klopper, wo man auf den ersten Blick denkt, wie soll ich mich da durchquälen durch die ganzen Geschlechtsregister und durch alles, was dort so berichtet wird über Opfergesetze und wie rum man welches Hühnchen drehen muss beim Opfern und so weiter. Aber das größte Buch eigentlich im Alten Testament, also mit den meisten Kapiteln, ist ein Gebetbuch oder auch ein Liederbuch, kann man sagen. Die Psalmen. Das ist schon mal das Erste, worüber man zwangsläufig stolpert, wenn man sich mit dem Alten Testament auseinandersetzt und diese Gebetsbrille aufhat. Beim Lesen 150 Lieder, die dort mitten in der Bibel stehen, gesungene Gebete letztendlich. Ansonsten ist es auch so, wenn man das Alte Testament liest, dass es so ein paar große Linien gibt, die einem helfen, das Ganze zu verstehen, wo man merkt, was Gott eigentlich für einen Plan hat, was Gott die ganze Zeit dort tut mit den verschiedenen Menschen, mit dem ganzen Volk Israel und so. Das lohnt sich auch, da mal so einen Blick auf ein paar große Linien, den Blick darauf zu richten. Und zum anderen hängt Gebet natürlich auch immer mit einzelnen Personen zusammen. Mit Menschen, die eine Beziehung zu Gott suchen. Und einen davon wollen wir uns heute mal ein bisschen intensiver anschauen. Aber zunächst mal, um überhaupt einen Überblick zu kriegen, so ein kleiner Blick aufs Alte Testament, worum es eigentlich geht im Alten Testament. Wir haben ja letzte Woche gestartet, auch mit ein paar Aspekten, die bei der Schöpfung deutlich werden, warum Gott überhaupt Menschen geschaffen hat, wie er sich Beziehungen auch vorstellt zu Menschen. Und wir haben auch ganz schnell gemerkt, dass da was zu Bruch gegangen ist. Dass nämlich das zerbrochen ist, was Gott von Anfang an am meisten wollte, nämlich Beziehungen zu Menschen. Durch den Sündenfall ging das ganz schnell bergab. Und was hat Gott dann als nächstes gemacht? Er hat Schritt für Schritt versucht, das wieder in Ordnung zu bringen und wiederherzustellen in verschiedenen Etappen. Wir haben zwei Teile in der Bibel. Den ersten Teil, da ist so der erste große Schritt, den Gott macht, der erste große Wurf, der ihm gelungen ist. Und dann im zweiten Teil der Bibel geht es dann nochmal richtig ab. Da werden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr dazu hören. Aber das Erste ist, dass Gott versucht hat, die Beziehung wiederherzustellen zu Menschen. Und das hat er folgendermaßen gemacht. Als erstes hat er einen Menschen angesprochen und gesagt, mit dir will ich Beziehung haben. Das war Abraham. Und er hat gesagt, auf dir liegt eine Berufung, dass aus dir ein großes Volk werden wird. Und ich mit diesem Volk eine Beziehung haben will. Das heißt, eine Beziehung ist immer ein Austausch. Gott will mit einem Volk reden, Gott will mit Menschen reden und gleichzeitig ist die Konsequenz, dass Menschen auch mit Gott reden und an der Stelle auch ein ganzes Volk. Abraham hat Haufen Nachkommen gehabt, da ist ein Volk draus entstanden über mehrere Jahrhunderte. Die sind in die Sklaverei gekommen nach Ägypten und letztendlich hat Gott Mose berufen, um dieses Volk dort wieder rauszuführen aus der Sklaverei. Und das hat er gemacht mit einer gewaltigen Demonstration seiner Gegenwart und seiner Macht. Ich meine, man muss sich vorstellen, Ägypten war damals eine der mächtigsten Nationen, eine der größten Militärmächte. Und das Volk, um was es geht, waren Sklaven dort, das heißt an unterster Stelle. Die haben gedient und wurden unterdrückt. Und Gott führt jetzt ein Volk raus, ohne dass es hier einen großen Sklavenaufstand gibt, ohne dass es hier ein Gemetzel gibt und sich die Untertanen über die Herrscher erheben und am Ende das ganze Land im Chaos versinkt, sondern das Volk wird nur durch eine einzige Sache befreit und rausgeführt. Nämlich indem Gott seine Macht demonstriert, indem Gott selber mit seiner Gegenwart dorthin kommt und so ein ganzes Land in die Knie zwingt, nämlich Ägypten. Nichts weiter, außer Gottes Gegenwart, Gottes Wirken, der selber dort kommt und natürlich ein bisschen auf brachiale Weise auch mit den Plagen dort seine Ziele erreicht. Aber man muss auch sagen, ist nicht so, dass er den Ägyptern keine Chance gelassen hat. Eine Plage hätte schon gereicht eigentlich, wenn sie eingelenkt hätten. Die haben es bis auf die Zehnte dann noch ankommen lassen. Und am Ende ist es eine harte Geschichte. Also vieles im Alten Testament ist eine harte Geschichte, weil man auch immer wieder damit konfrontiert wird, dass Menschen sich völlig querstellen, auch gegen Gott. Und ein ganzes Stück Härte auch Gott entgegenbringen und auch seinem Volk entgegenbringen. Aber das, was Gott macht, ist, dass er selber kommt, ein Volk erwählt und einzelne Menschen erwählt und sagt, ich will eine Beziehung haben zu euch und ich warte nicht drauf, bis ihr anfangt, mich zu suchen, sondern ich suche euch. Das heißt, ich will mit euch Beziehung haben und ich zeige mit meiner ganzen Kraft, dass ich da bin. Und das hat er mit dem Volk Israel gemacht und das Erste, was er gemacht hat, ist, sie in die Wüste zu führen. Und da sind wir jetzt am Punkt. Dort in der Wüste ist so ein Stück weit so die Stunde Null eigentlich vom Volk Israel. Da wird alles nochmal resettet und auf Null gesetzt. An der Stelle in der Wüste ist das Volk alleine nur für sich und Gott kommt dort mit voller Kraft rein und stellt das Volk vor eine ganz entscheidende Frage. Und da wollen wir uns mal einen Bibeltext anschauen als erstes. Nämlich, Gott redet vor allen Dingen zu Mose. Den hat er als erstes angesprochen und Mose war bereit, sich auf die verrückteste Geschichte seines Lebens einzulassen, nämlich ein ganzes Volk mit in die Befreiung zu führen und sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und Gott redet hier zu Mose und Mose soll das alles ans Volk weitersagen. Das ist die Ausgangssituation. Und zwar sagt Gott hier, ihr habt gesehen, also das ganze Volk Israel, ihr habt alle gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und das ist der Hammer. Also was Gott hier zu dem Volk sagt, ist im Grunde, dass er sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Das, worum es mir geht, ist Nähe zu euch als ganze Nation. Ihr seid mein Eigentum. Das heißt, da hält Gott seine Hand drauf. Das liebt er. Da will er Gemeinschaft haben. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Eine heilige Nation. Also Gott zieht hier eine ganze Nation, ein Volk in eine Beziehung zu sich. Der Plan ist, dass sie ein Königreich von Priestern sein sollen. Priester sind Menschen, die Mittler sind zwischen Mensch und Gott. Also wenn man Priester ist, dann bedeutet das, dass man einen engen Draht zu Gott hat, mehr als alle anderen, die ringsrum sind. Das ist so der Grundgedanke von einem Priester, der vermittelt zwischen Gott und Mensch. Da, wo die anderen Menschen eine Distanz haben zu Gott, da steht ein Priester in der Mitte und versucht es wieder gerade zu biegen. Und das, was Gott hier zu Israel zuallererst sagt, ist nicht, ihr seid irgendein Volk und es gibt ein paar Priester unter euch und zu denen werde ich reden und ihr solltet gut auf die hören, sondern Gott sagt, ihr sollt als ganzes Volk ein priesterliches Volk sein, ein Königreich von Priestern. Und zwar für wen? Für die ganze Erde. Gott sagt, die ganze Erde gehört mir und ich erwähle euch jetzt als priesterliches Volk, dass ihr sozusagen für alle Nationen auf dieser Erde, für die ganze Erde vorlebt, was es bedeutet, eine Beziehung zu mir zu haben. Sozusagen ein Volk, was an sich ein Priester ist, zwischen Gott und allen anderen Nationen. Und daran merkt man auch, es geht Gott im Grunde gar nicht nur darum, dass er ein Volk erwählt und alle anderen verwirft. Das ist manchmal die Vorstellung, die wir haben, dass Erwählung bedeutet, man erwählt eine Sache und verwirft alles andere. Aber das ist nie Gottes Gedanke. Wenn man mal bei den Propheten liest im Alten Testament, dann sieht man, dass genauso eine Berufung liegt auf Ägypten, auf Babylon und auf solchen Völkern, wo Gott gesagt hat, ich erwähle euch dazu und euch dazu und euch dazu. Aber Israel ist was Besonderes, weil Gott sagt, dieses Volk soll vorleben, was es bedeutet, eine Freundschaft zu mir zu haben. Und zwar als ganze Nation. Gott sucht im Grunde nicht nur die Nähe zu Mose, sondern zu einem ganzen Volk. Und er sagt, wie es laufen wird. Einige Verse weiter. Da sagt Gott, und ich lasse immer mal ein paar Stellen dazwischen aus, er sagt am dritten Tag, also er gibt einen Fahrplan für die nächsten Tage und sagt, jetzt wird es heftig hergehen hier. Auf dem Berg dort oben, da wird es krachen und donnern, weil ich selber dort kommen werde. Und er sagt zu Mose, am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Und wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie, also das Volk, zum Berg hinaufsteigen. Mose aber führte das Volk, dann wenig später heißt es, Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Was hier passiert, ist krass, weil Gott sagt, das Volk soll zu mir kommen, ich werde vor den Augen des ganzen Volkes hier erscheinen, auf diesem Berg, nicht nur für Mose, fürs ganze Volk, sie sollen zum Berg hinaufsteigen. Und dann wenig später heißt es, Mose führte das Volk Gott entgegen. Also das, was Gott vorher gesagt hat, ich habe euch auf Adlerflügeln rausgeführt aus Ägypten, da kommt auch rüber so eine Liebe zu seinem Volk. Der bewacht dieses Volk. Er ist der Wächter über diesem Volk. Er ist der König über diesem Volk. Und an der Stelle sagt er, ich werde vor dem ganzen Volk mich jetzt zeigen und das Volk soll zu mir kommen in meine Nähe. Gott geht es ums ganze Volk. Und das, was aber dann als nächstes passiert, ist, glaube ich, da steckt mehr drin, als man beim ersten Lesen vermuten würde. Das ist eigentlich eine Weichenstellung, die hier passiert. Denn das Volk, statt sich zu freuen und zu sagen, Gott erscheint vor uns allen, kriegt das Volk richtig Schiss. Die haben Angst. Ihr könnt es hier in diesen Versen mitlesen. Als nun das Volk das wahrnahm, also und zwar, was da alles passiert ist, denn der Berg, der stand in Flammen, da oben ging es richtig ab. Also es war Donner, die ganze Umgebung war erschüttert, Rauch, also auf eine Weise, wo man sich fragt, Mensch, ist es nicht der liebe Gott, der da als Baby in der Krippe vielleicht erscheint oder sowas, sondern es ist der mächtige Gott, der sich hier seinem ganzen Volk zeigt und der es richtig krachen lässt und das Volk sieht das. Und als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Und das ist eine Stelle, glaube ich, die man nicht unterschätzen darf. Es ist verständlich, dass man Angst haben kann manchmal in der Gegenwart Gottes. Manchmal denkt man, wenn Gott kommt, dann kommt immer sofort der tiefe Frieden. Aber ganz oft ist es so, wenn Engel erscheinen in der Bibel oder Gott selber, dann hat Gott und die Engel das nötig, als erstes den Menschen erstmal zu sagen, fürchtet euch nicht. Weil die erste Reaktion oft ist, dass man Angst kriegt, weil Gott einfach mal so viel anders und so viel größer ist als wir, dass es uns den Schrecken manchmal in den Rücken runterjagt. Nicht, weil Gott uns was antun will, aber einfach, weil Gott eine Kraft ausstrahlt und eine Macht ausstrahlt, die alles übertrifft, dem wir gewachsen sein könnten oder so. Und das Volk ist hier konfrontiert, zum ersten Mal im Leben sind die meisten konfrontiert mit Gott höchstpersönlich, der hier auf die Erde kommt, auf eine Weise, wie sie es noch nie erlebt haben. Und das macht erstmal Angst. Und in solchen Situationen sind wir echt herausgefordert. Also wenn wir merken, dass Gott wirkt, anders als wir es gewohnt sind, vielleicht auf eine Weise, die auch das übersteigt, was wir bisher mit Gott erlebt haben, dann ist es wichtig, wie wir an der Stelle reagieren. Das Volk sagt hier zu Mose, rede du mit uns, auf dich wollen wir hören, aber Gott soll bitte nicht mit uns reden, wir haben Angst, dass wir draufgehen. Es ist eine Angst, die in diesem Volk steckt, die das Volk an der Stelle dazu bringt, zu Gott auf Distanz zu gehen. Und ich finde, das ist eine Herausforderung. Gott ist an vielen Stellen anders als wir. Und das merken wir spätestens dann, wenn er Entscheidungen trifft, die uns nicht passen. Und die uns an die Grenzen bringen manchmal. Und an den Punkten sind es so die Schlüsselsituationen in unserem Leben. Wie entscheiden wir uns? Was treffen wir jetzt für eine Entscheidung? Gehen wir auf Gott zu, obwohl wir nicht wissen, wie es ausgeht? Obwohl wir nicht wissen, was er vorhat? Obwohl wir nicht wissen, wie wir heil aus der ganzen Sache wieder rauskommen sollen? Und ob das, was er mit uns vorhat, unsere Kapazität übersteigen wird oder nicht. Oder gehen wir auf Distanz und bleiben lieber in Sicherheit, in so einer gefühlten Sicherheit und behalten unseren Komfort. Und ich finde, an der Stelle im Alten Testament wird einfach eine Sache deutlich, die sich durch die Jahrtausende zieht und wo jeder herausgefordert ist. In dem Moment, wo wir mehr unseren Komfort und unsere Sicherheit achten, in unserem persönlichen Leben, werden wir keine echten und umwerfenden Begegnungen mit Gott haben. Eine Begegnung mit Gott bringt es immer mit sich, dass es unser Leben auf den Kopf stellt, dass es uns an manchen Stellen auch überfordert, dass es vielleicht sogar im ersten Moment Angst macht, weil wir einfach nicht wissen, was abgeht, weil wir nicht wissen, was Gott tun wird, weil wir es nicht berechnen können, weil wir es nicht in der Hand haben, weil wir da sowas vielleicht auch noch nie erlebt haben. Das ist normal, sonst wäre nicht Gott. Aber wir sind herausgefordert, trotzdem mutig zu sagen, Gott, ich will deine Nähe, egal was es kostet, egal was jetzt auf mich zukommt, egal ob es irgendein Volk und irgendeinen Menschen gab, der sowas bisher schon mal erlebt hat oder nicht. Und das Volk geht an der Stelle einen Schritt zurück und sagt, also die Menschen sagen, wir wollen diese enge Beziehung zu Gott nicht haben, weil er uns einfach nicht geheuer ist. Es ist besser, wenn es einen Priester gibt. Es ist besser, wenn es einen Mose gibt, der dazwischen steht, der das so ein bisschen abfedert, der uns ein bisschen übersetzt, was Gott meint und der die ganze Verantwortung trägt, der die ganzen schwierigen Entscheidungen treffen muss. Hauptsache, wir sind so ein Stück weit raus aus dem Ganzen. Und das, was Gott eigentlich vorhatte, war viel größer als das, was wir im Alten Testament dann lesen, was mit dem Volk geworden ist. Gott hatte vor, ein ganzes Volk zu erwählen als Priester für diese Erde. Was am Ende bei rauskam, war ein Volk, was immer noch erwählt war, wo Gott immer noch gewirkt hat, aber durch Priester, durch einzelne Menschen, so wie Mose. Gott gibt immer Menschen, auch besondere Erwählungen, besondere Berufungen und so, aber das, was Gott mit dem Volk vorhatte, war nochmal größer. Und Mose nimmt die Sache dann in Kauf und wird halt der Anführer und der Puffer zwischen Gott und Volk und muss jede Menge Sachen wegstecken dort. Und das Volk geht seinen eigenen Weg. Und das ist so, finde ich, die erste Sache, die das Alte Testament eigentlich, worauf das Alte Testament gegründet ist. Das ist die Geschichte von Gott mit seinem Volk, was er erwählt hat, aber was an der Stelle auf Distanz gegangen ist. Aber was eigentlich über allem strahlt, auch im Alten Testament, ist, dass Gott Beziehung will, dass Gott Gemeinschaft will. Dass Gott es will, dass wir miteinander reden. Also es gibt krasse Texte in der Bibel. Zum Beispiel im Buch Amos steht, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Es ist eine Argumentationskette, die einen ins Staunen versetzt. Ja? Es ist das Logischste auf der Welt, dass wenn ein Löwe brüllt, dass man sich als Mensch fürchtet. Und genauso logisch wird es hier hingestellt, dass Gott redet zu Menschen, zu seinem Volk, wer sollte nicht Prophet werden? Klingt so einfach. Aber es fordert uns heraus. Aber eine Sache steht fest, Gott will Beziehung, Gott redet, genauso wie ein Löwe brüllt, redet Gott. Genauso wie man sich fürchtet, ist eigentlich die normalste Konsequenz, dass wir sagen, wir wollen Propheten werden, wir wollen Priester werden, wir wollen in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Und eine Person im Alten Testament, die finde ich an der Stelle die meisten anderen überstrahlt und so einen richtigen Paukenschlag hinlegt, wenn es um anhaltendes Gebet geht, ist David, König David. Und den wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen. Man liest über David die meisten Dinge in den Samuel- und Chronikbüchern. Und David, man könnte ihn auch als den Vater aller modernen Gebetshäuser bezeichnen. Und als Vater des Gebets und als Vater der Beziehung zu Gott und als Vater überhaupt. Der hat so viele Sachen auf den Kopf gestellt in Israel wie wenige andere. Er ist eigentlich auch bis heute so der große König Israels, wo man mit Ehrfurcht drauf zurückblickt. Und wenn man dann später liest im Alten Testament, wenn es erweckliche Aufbrüche gab, wenn es Reformationen gab, unter Hiskia und anderen Leuten wird immer wieder auf David verwiesen. Das, was die immer wieder machen wollten in ihren Erweckungen und Umbrüchen, war immer wieder zurückkommen zu dem, was David schon mal gemacht hat. Und es zieht sich bis ins Neue Testament und letztendlich ist Gott selber auf diese Erde gekommen. Sein Sohn ist hier gekommen, Jesus, und womit rühmt er sich? Er ist ein Sohn Davids. Das heißt, Gott selber scheint stolz darauf zu sein, in einer Linie mit David zu stehen, mit dem Mann, von dem gesagt wird, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt ist spannend zu schauen, was David sein Leben und seinen Dienst ausgemacht hat. Was bei ihm von Anfang an auffällt, achso, ich habe sogar noch, das wollte ich euch noch zeigen, das ist sozusagen nochmal ein kurzer Sprung zurück. Das ist das, was Gott noch, kurz bevor wir zu David kommen, nochmal diese eine Sache. Gott redet zu seinem Volk vom Berg Sinai aus und lässt es richtig krachen. Und was als nächstes passiert, ist, dass Gott sich entscheidet, unter seinem Volk zu wohnen. Der gibt Mose einen krassen Auftrag und sagt, bau mir eine Wohnung. Und zwar mitten in eurem Lager. Das, was sie damals hatten, waren Zelte. Deswegen war es ein ganz besonderes Zelt mit den besten Materialien. Und er hat einen Ort geschaffen, wo Gott selber wohnen wollte. Er hat die Bundeslade bauen lassen. Das war im Grunde einfach ein goldener Kasten, wo die 10 Gebote dann drin waren und noch Manna, was aufbewahrt wurde, und noch ein Stab von Aaron, von dem Priester, der immer grün war, obwohl er abgeschlagen war von der Wurzel. Aber es war ein Wunder, was dort die ganze Zeit im Gange war. Und das war dort alles in dem Kasten drin und obendrauf waren 2 Cherubim. Und Gott hat gesagt, dort oben, von da aus will ich zu dir reden, Mose. Und Gott hat sich dem ganzen Volk gezeigt, indem er in Form von einer Feuersäule und von einer Wolkensäule die ganze Zeit vor denen hergegangen ist. Gott hat sie geführt. Der war mitten sichtbar dort im Lager in Form von so einer Säule bei Tag und bei Nacht. Da, wenn es kein Essen gab, ist einfach Essen vom Himmel gefallen. Es gab Manna und Wachteln und so. Und Gott hat auf vielerlei Weise gezeigt, dass er tatsächlich mit im Lager ist. Dass er dort wohnt. Das ist das, was Gott wollte. Genau, das nochmal kurz zu diesem Bild. Und jetzt habe ich noch ein paar Bilder von David mitgebracht. Nicht original aus der damaligen Zeit, aber später versucht zu zeichnen. Und was wir hier über David wissen, ist zum einen, dass er König war und die meisten wissen aus dem Kindergottesdienst, dass er Harfe gespielt hat und mit Bären und Löwen gekämpft hat. Was bei David, wenn man mal so die Samuel- und Chronikbücher liest, vor allem auffällt, ist, dass er um jeden Preis an Gott dranbleiben wollte. Und er wollte um jeden Preis Gott in seiner Stadt haben. Die Situation war die, dass David König geworden ist und sich eine Hauptstadt erwählt hat, und zwar Jerusalem. Vorher waren es andere Orte, Sichem vor allem. Und David hat Jerusalem erwählt und hat gesagt, ich ziehe jetzt als König in diese Stadt ein und mache das zur Hauptstadt von diesem Reich. Und das, was David als erstes mit im Sinn hatte, war, wie kriege ich Gott in meine Stadt? Wie passiert das, wie kriege ich es hin, dass Gott mit mir ist, dass Gott in dieser Stadt ist? Und die haben damals die Vorstellung gehabt, und das hat ja auch Gott ein bisschen begünstigt durch die Aufträge, die er gegeben hat, nämlich diese Bundeslade zu bauen. Und für das Volk Israel damals war das so, da wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Deswegen haben die, wenn die in den Krieg gezogen sind, kurz vorher die Bundeslade mit in den Krieg geschickt, weil die dachten, die können wir nicht zu Hause lassen, sonst bleibt der Gott zu Hause. Dann können wir nicht gewinnen im Krieg. Bis zu dem Moment, wo Gott denen mal gezeigt hat, dass es so nicht ganz läuft, und dann wurde die Bundeslade geklaut von den Philistern. Wurde dann weggenommen. Gibt da noch krasse Geschichten, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, was Gott dann bei den Philistern dort noch angestellt hat. Auf jeden Fall war die Bundeslade ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und David sagt, das Ding muss nach Jerusalem. Und er hat mehrere Versuche gestartet. Der erste Versuch ist missglückt. Da hat jemand die Bundeslade berührt, der selber kein Levit war. Und es war Gottes Auftrag, dass es nur von Leviten getragen und berührt werden soll. Und den hat es tatsächlich an der Stelle zur Strecke gebracht. Warum, fragt mich bitte nicht. Aber er hat die Bundeslade erstmal unterstellen müssen bei jemand anderem im Haus und hat dann später 9 Versuch gestartet und sein größtes Ziel war, dass Gott in die Stadt kommt. Und als es dann soweit war und die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde, hat David das Ding so richtig feiern lassen und hat Gott gelobt mit voller Kraft. Er tanzte vor der Bundeslade her, sodass sich seine Frau für ihn geschämt hat. Die Priester waren da, mehrere hundert Leviten haben mit Instrumenten gespielt und Gott gelobt. Es wurden exorbitant Opfer gebracht für Gott und es wurde eine Riesenfeier veranstaltet und David hat das von ganzem Herzen gefeiert und sich gefreut, dass Gott in die Stadt kommt. Dass mit der Bundeslade Gottes Gegenwart in die Stadt kommt. David hat an der Stelle ein neues Heiligtum gebaut für Gott. Er hat ein neues Zelt dort geschaffen und nach Jerusalem dorthin gestellt, wo er die Bundeslade reingebracht hat. Die Stiftshütte, die wir vorne auf dem Bild gesehen haben, dieses Zelt der Begegnung zwischen Gott und Menschen, das stand zu der Zeit auf einer Anhöhe bei Gibeon. Da ist es auch geblieben, wahrscheinlich bis in die Zeit von Salomo hinein. Und dort war auch der Brandopferaltar und alles, was so mit dem Opferdienst zusammenhing. Aber die Bundeslade, die so für Gottes Gegenwart unmittelbar stand, das Ding hat David nach Jerusalem gebracht und dort ein extra Zelt und ein neues Heiligtum geschaffen. Und was er dann gemacht hat, ist spannend. David war das so wichtig, dass Gott angebetet wird und dass mit Gott die ganze Zeit geredet wird und ihm Lob gebracht wird, dass er den ganzen Dienst der Leviten auf den Kopf gestellt hat. Die Leviten waren Leute im Alten Testament, das war ein Stamm vom Volk Israel, und die waren dazu da, alles zu regeln, was irgendwie im Zusammenhang mit dem Opferdienst war und mit der Stiftshütte. Eine Familie von den Leviten, das waren dann die Nachkommen von Aaron, das waren die Priester. Und die anderen Leviten, die waren dazu da, sich um alles Mögliche zu kümmern, nämlich das ganze Opferding abzuwickeln, also mit den Tieren sich zu befassen und auch mit der Schlachtung dann. Die haben Brot gebacken, unterschiedlichste Brote, für die, weil es auch Speiseopfer gab, die gebracht wurden, und Schaubrote. Und Räucherwerk wurde angefertigt und in die Luft gejagt. Und dann wurden die ganzen Geräte dort im Heiligtum gepflegt und gewaschen und gereinigt. Und alles, was irgendwie damit im Zusammenhang stand, die ganze Aufgabe, würde man heute sagen, eines Zeltwarts, also sozusagen die Materialien pflegen und das ganze Ding in Schuss halten, das war die Aufgabe der Leviten. Und David schafft jetzt was völlig Neues. Er sagt, ein Teil der Leviten sollen ab jetzt nur noch dazu da sein, Gott anzubeten, von morgens bis abends, Tag und Nacht. Und zwar eine stattliche Anzahl. Also am Anfang von Davids Dienst liest man erstmal von zunächst 68 Musikern, später 288 Musiker, also unter den Leviten, allesamt Profis und Meister ihres Fachs. Also das waren wahrscheinlich nur die, die andere anleiten konnten, also so die Lobpreisleiter, würde ich mal sagen. Am Ende von Davids Regierungszeit waren es 4000 Menschen, die für nichts anderes da waren, als Gott früh bis spät anzubeten und ihn zu loben. Wir lesen in der Bibel, ihr Zweck, das, was sie tun sollten, war zu preisen, zu danken und zu loben. Und das Tag und Nacht. 4000 Mann. Die Betonung von diesen Formulierungen, die hier stehen, dass das alles Meister waren, die deutet wie gesagt darauf hin, dass am Anfang diese 288 Musiker alles erfahrene und professionelle Musiker waren, die andere angeleitet haben und die andere reingeführt haben, was es bedeutet, Gott anzubeten. Also das waren, David hat Folgendes gemacht, er hat die Leviten waren geleitet von verschiedenen Oberhäuptern, also so die Familienväter, und er hat in denen ihre Verantwortung gelegt, das ganze Ding zu organisieren und Musiker zu suchen, die in der Lage sind, Gott anzubeten. Sänger und Musiker waren von allen anderen Diensten befreit und allein für die Anbetung zuständig. Die wohnten unmittelbar beim Heiligtum, bei diesem Zelt, wo die Bundeslade war, und waren Tag und Nacht im Einsatz. Wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig, sondern in Schichten. Also wir lesen von anderen Leviten, die als Torhüter, also als Wachdienst sozusagen angestellt waren. Bei denen war es so, die waren 7 Tage im Einsatz in verschiedenen Schichten. Und dann war eine andere Gruppe, eine andere Familie dran. Und ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen bei den Leviten. Wir lesen hier 1. Chronik 9, Vers 33. Und das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von anderen Diensten befreit in den Zellen wohnten, also so wahrscheinlich in den Räumen und Zelten ringsherum, denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Diese Art der Anbetung wurde jetzt nicht nebenbei gemacht von allen Leviten. Alle Leviten haben Gott angebetet, auch da, wo auch in Gibeon, wo weiterhin der Brandopferaltar war und die Stiftshütte, da haben die morgens und abends Gott gelobt. Und auch dort hat David Lobpreiser hingeschickt, nämlich Leviten, die dafür da waren, Gott anzubeten. Aber in Jerusalem waren Teil der Leviten da, die nur dafür da waren, Gott anzubeten, die keine anderen Aufgaben übernommen haben. Das Ganze war aber auch nicht losgelöst von den übrigen Leviten, sondern hat sich fest in das Staatskonzept von David eingefügt und in die Rangordnung der Leviten, die untereinander hatten. Ich habe hier mal eine kleine Auflistung zum Auswendiglernen, wo man so ein bisschen die Struktur sieht, die wir in der Bibel lesen. David war König von Israel, dann gab es die Priester, Nachkommen von Aaron, Leute wie Zadok, Abiathar und Ahimelech. Und dann gab es die Oberhäupter der drei großen levitischen Sippen, Kehat, Merari und Gershon. Die haben haufenweise Nachkommen gehabt, haufenweise Oberhäupter. Und aus dem ganzen Pool eigentlich von Leviten und auch Priestern wurden folgende Aufgaben abgedeckt. Zum einen die ganzen verschiedenen Dienste am Heiligtum, die ich vorhin schon aufgezählt habe zum Teil. Zum anderen gab es Beamte und Richter. Das waren ca. 6.000 Mann, das andere 24.000 Mann. 4.000 Leute waren Torhüter, das war der Wachdienst, die waren dazu da, das Ganze zu bewachen. Die standen am Eingang, Security, Türsteher, die haben in Schichten gearbeitet und haben dafür gesorgt, dass die ganzen Schätze, die auch da waren, und die ganzen wertvollen Gegenstände und Geräte gesichert waren. Und dann hat David 4.000 Leute als Sänger und Musiker eingesetzt, die Gott angebetet haben. Und auch die waren in einer gewissen Hierarchie geordnet, war alles gut strukturiert. Es wird von Leitern geredet, mit Namen Heman, Asaf, Ethan. Ethan und Jedutun sind wahrscheinlich dieselben Leute. Heman und Ethan waren in Gibeon und Asaf war der Chefanbeter in Jerusalem, in dem Heiligtum. Dann gab es eine zweite Riege von Leitern, Leute wie Zacharia, oder ich könnte euch noch mehr Namen vorlesen, falls ihr eure Kinder so nennen wollt, zum Beispiel Jaasiel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitja, Eliphelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jehiel, Asasja und so weiter und so fort. Zechariah scheint einer von den, also scheint der Leiter dieser zweiten Ordnung von Leitern zu sein. Dann werden Leute aufgezählt wie Kenania, der war vermutlich ein musikalischer Leiter, also der sozusagen andere ausgebildet hat, andere Sänger ausgebildet hat, vielleicht auch Instrumentalisten. Scheint sehr begabt gewesen zu sein. Und die Priester haben ebenfalls Instrumente gespielt, um Gott anzubeten. Daran merkt man, dass die Anbetung der Leviten eng mit Musik verbunden war. Da hatte David ein Faible für. Er war selber Musiker, hat selber ein Instrument gespielt. David hat, und später auch Salomo vor allem, hat massenhaft Musikinstrumente eigens bauen lassen für diesen Dienst in Jerusalem. Als Musikinstrumente für den Lobpreis werden überwiegend Saitenschlag- und Blasinstrumente erwähnt. Also ihr könnt zum Beispiel nachlesen, 1. Chronik 16, Vers 42 oder Kapitel 25, Vers 6. Ich lese mal ein paar Instrumente vor. Es ist jetzt spannend, wenn wir die Bibel lesen, die verschiedenen Übersetzungen, das ist abenteuerlich übersetzt. Also es gibt zum Beispiel ein Instrument, das, was David gespielt hat, ist der Kinnor. Und das wird in manchen Übersetzungen übersetzt mit Harfe ganz oft. Also so stellen wir uns das vor, als Harfe. Manche übersetzen aber auch Geige und manche Zither. Also es sind ja schon mal drei grundverschiedene Sachen. Das Instrument, was eigentlich dahinter steckt, ist eher eine Leier, eher eine Laute. Also hat mehr gemeinsam mit einer heutigen Gitarre als mit einer Harfe, auch von der Spielweise her. Und da werden Instrumente aufgezählt, nur dass ihr es mal gehört habt, wie Kinnor, Nevel, Tof, Minna'anim, Zeltelim, Metziltayim, Hazotra, Shofa, Ugaf und so weiter. Das waren überwiegend Saiteninstrumente, Schlaginstrumente und Blasinstrumente, die dort zur Anbetung Gottes gespielt wurden. Bei der Überführung von der Bundeslade nach Jerusalem, da wurde alles aufgeboten an Instrumenten, was man sich vorstellen kann. David hüpfte, wie gesagt, mit aller Kraft, steht in der Bibel, der tanzte dort vor Gott in priesterlichem Gewand, vor Jahwe, vor Gott. Ganz Israel holte die Bundeslade mit Freude und mit festlichem Geschrei und Schofarschall in die Stadt herauf. Also es ging an der Stelle zumindest auch laut zu, wo quasi Gott nach Jerusalem eingezogen ist. David befahl den Obersten der Leviten, dass die Sänger mit Musikinstrumenten kommen sollen, damit sie laut musizierten, indem sie die Stimme erhoben mit Freude. 1. Chronik 15, Vers 16. Das, was also jetzt passiert ist, ist, dass über Jahrzehnte hinweg, bis in die Zeit Salomos hinein und auch später immer wieder mal, Tausende von Leuten dafür da waren, Gott rund um die Uhr anzubeten. Weil David es so wichtig war, dass Gott Lob bekommt, dass er sich das geleistet hat, dafür ein Riesenheer an Personal freizustellen, die nur dafür da waren, Gott rund um die Uhr anzubeten, rund um die Uhr mit ihm in Kontakt zu sein. David hat sich gewünscht, dass Gott König ist in dieser Stadt und in diesem Land, dass Gott dort wohnt. Er hat Prioritäten so gesetzt, dass er sich das geleistet hat, so einen Dienst der Anbetung rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, dort auf die Beine zu stellen. Es entstanden zahlreiche neue Lieder in dieser Zeit. Die meisten Psalmen werden Leuten wie David, also David sowieso zugeschrieben, in den Psalmüberschriften, wäre nochmal eine Sache für sich, das zu diskutieren, aber es wird David und auch Leuten wie Asaf, Heman und Ethan zugeschrieben, dass das die Leute waren, die meisten Lieder geschrieben haben, die wir heute in der Bibel finden. Das sind Gebete, die an Gott gesungen wurden. 22 Psalmen besingen dieses Heiligtum in Jerusalem. wo die begeistert sind von dem, was David dort geschaffen hat. 23 Psalmen geben an, direkt in diesem Heiligtum, dort in der Gegenwart Gottes geschrieben worden zu sein. Das heißt, es war ein Ort von Anbetung, produktiver Anbetung, wo Lieder entstanden sind. Welche, die wir jetzt noch nach Jahrtausenden kennen und in neuen Melodien auch wieder singen. Das Heiligtum war also ein Ort der Anbetung, was David geschaffen hat, wo die Anbetung nicht mehr verstummt ist. Und wo Leute immer wieder auf Gott ausgerichtet waren, rund um die Uhr. Es sind formulierte Gebete dort entstanden, in musikalischem Gewand, mit Instrumenten begleitet. Es gibt dort eine enge Verknüpfung, und das ist auch spannend, zwischen Gebet und Anbetung und dem prophetischen Dienst. Es ist krass zu lesen, dass alle diese musikalischen Leiter, die dort von David eingesetzt wurden, Propheten waren, die prophetisch begabt waren. Und noch spannender, sie haben auf ihren Instrumenten prophetisch gespielt, steht in der Bibel drin. Also ich kann euch mal einen Bibeltext zeigen. 1. Chronik 25, 1 bis 7 in Auszügen, da heißt es: David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hemans und Jeduthuns zum Dienst aus, die auf Lauten und auf Leiern und auf Becken prophetisch spielten oder auf ihren Instrumenten prophezeiten, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Jeduthun, der prophetisch auf der Zither spielte, um den Herrn zu preisen und zu loben. Und ein wenig später, alle diese spielten beim Gesang im Haus des Herrn auf Becken, Leiern, Lauten, für den Dienst im Haus Gottes. Heman, also einer der Leiter, der wird zudem auch noch als Seher des Königs bezeichnet. Das war so einer von Davids persönlichen Propheten, wo er immer wieder mal wahrscheinlich den ihren Rat gesucht hat. Es waren Leute, die so eng mit Gott in Verbindung waren, dass sie immer wieder auch was von dem mitbekommen haben, was Gott sagt. Wir lesen es auch in den Psalmen. Viele Psalmen sind prophetische Psalmen, wo schon über Jesus geschrieben wird, wo über die Zerstörung Jerusalems schon gesungen wird. Es gibt etliche Psalmen, wo Gott wörtlich redet, wo sozusagen die Rede Gottes verarbeitet ist. Das heißt, dort waren Leute, die haben Gottes Reden wahrgenommen und das in Liedform gepackt und auf musikalische Weise sozusagen Gott zum Volk reden lassen. Das heißt, Anbetung, an der Stelle, wo wir ins Gebet gehen, ist es auch eine Folge, dass Gott auch anfängt zu reden oder dass wir beziehungsweise in die Lage kommen, von Gottes Reden mehr wahrzunehmen, als wir vielleicht vorher wahrgenommen haben. Im Jakobusbrief heißt es: Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Also an der Stelle, wo Menschen anfangen, ein Leben des Gebets und der Anbetung zu leben, ist es von der Bibel her scheinbar was Normales, dass Gott auch anfängt zu reden. Wir haben letzte Woche schon mal kurz auch darüber uns Gedanken gemacht, was es auch bedeutet, dass der Heilige Geist auf alle gekommen ist im Neuen Testament. Wir können nächste Woche noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was es auch für die Gemeinde Jesu praktisch bedeutet. Aber hier im Alten Testament bei David lesen wir, dass die Leute, die dort die ganze Zeit Gott angebetet und gelobt haben, prophetisch begabte Menschen waren. Es gibt insgesamt in Israel und bei den Hebräern einen engen Zusammenhang zwischen Prophetentum und Musik. Die levitischen Musiker zur Zeit Davids, die hatten anscheinend grundsätzlich eine prophetische Komponente in ihrem Dienst und in ihrem Gebetsdienst und ihrem Lobpreisdienst für Gott. Das, was David hier gemacht hat, war was völlig Neues. Es hat weder Mose gesagt, dass er sowas machen soll. Das ist nichts, was in den Gesetzen Moses stehen würde. Das ist eine Sache, die David hier geschaffen hat, die ist daraus geboren, dass David ein tiefes Herzensbedürfnis danach hatte, Gottes Nähe zu suchen. Das war quasi Davids Kreativität, der sich überlegt hat, wie können wir auf maximale Weise die Nähe zu Gott suchen? Wie können wir am besten rund um die Uhr mit Gott in Verbindung bleiben, mit ihm reden, die Anliegen des Volkes vor ihn bringen, Gott loben, einfach weil er Gott ist, weil er es verdient. Und David hat hier sozusagen das erste 24-Stunden-Gebetshaus der Geschichte geschaffen, zumindest sofern es überliefert ist und wir davon wissen. Und immer wieder in der Folgezeit, wenn das Volk von Gott weggekommen war und neue Leute aufgestanden sind, die eine Reformation und eine Erweckung hervorgebracht haben, heißt es immer wieder, sie wollten das tun, was ihr Vater David schon getan hatte. Und an diesem Dienst auch anknüpfen. Und wieder zurückkommen zu Gott. Zurückkommen in die Anbetung Gottes und in den Lobpreis Gottes. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch 5 spannende Schlussfolgerungen und Beobachtungen nochmal ziehen aus dem Ganzen, wenn man so die Geschichte von David und Jerusalem beobachtet. Das, was ich jetzt erwähnt habe. Das erste ist, dass Anbetung Gottes, also dass wir Gott anbeten, ist scheinbar so wichtig und wertvoll, dass es sich lohnen kann, sein ganzes Leben ganz und gar diesem einen Zweck zu widmen. Und das ist ein spannender Punkt, weil, also ich glaube, die meisten Menschen von uns leben ja völlig anders. Und es ist ja auch nicht schlimm. Es waren ja auch nicht alle damals Teil von diesen 4000 Leviten, die dafür da waren, Gott rund um die Uhr anzubeten. Aber wenn es heute sowas gibt, also in manchen Kirchen, wo es so geistliche Orden gibt und Klöster, da ist man mehr damit vertraut, dass es Menschen gibt, die tatsächlich ihr Leben völlig der Anbetung und dem Gebet widmen. Wenn man sowas nicht so kennt und damit nicht so vertraut ist und so gerade im protestantischen Bereich, auch hier in Sachsen, in Ostdeutschland ist es nicht so tief verwurzelt, da kommt es einem eher komisch vor, wenn jemand nichts Vernünftiges macht, sondern die ganze Zeit im Gebet verbringt. Wenn man, also wir kennen ja von Benedikt auch diesen, also dem Benedikt von Nursia diesen Spruch, bete und arbeite, ich denke, dass es von ihm war. Und wir haben oft, also ich unterstelle das einfach mal, die meisten haben oft so eine Tendenz dazu, dass wir arbeiten und das Ganze immer mal ein bisschen mit Gebet füttern und mit Gebet füllen. Ja? Bete und arbeite, das leuchtet uns noch ein, aber jetzt nur zu beten, nur Zeit mit Gott zu verbringen, ist dann schon was, was die Vorstellungskraft von den meisten von uns ein bisschen sprengt und wo man sich auch fragt, ob das überhaupt effektiv und vernünftig ist. Ob das überhaupt ein sinnvolles Leben ist, so zu leben. David war offensichtlich der Meinung, ja, es ist es. Es lohnt sich sogar. Es lohnt sich sogar, Strukturen dafür zu schaffen, dass 4000 Leute sowas machen können in einer Stadt. Oder, na gut, in einer Stadt vielleicht nicht, aber in Jerusalem und in Gibeon, wo der Brandopferaltar war. Diese Haltung, die wir vielleicht manchmal haben, der kann doch nicht den ganzen Tag nur beten, der muss auch mal was anpacken und was Vernünftiges machen, die klingt viel vernünftiger und richtiger, als sie in Wirklichkeit ist. Das kann nämlich am Ende manchmal die totale Verdrehung der Prioritäten des Lebens sein, so zu denken. Gott hat es offensichtlich gesegnet, was David hier gemacht hat. Unter David und Salomo, der auch diesen Dienst fortgesetzt hat, hat Israel seine Blütezeit erlebt, die größte Ausdehnung des Reiches. Gott hat seinem Volk Frieden verschafft. Die Kriege hatten irgendwann ein Ende. Das Land hat geblüht. Die hatten den höchsten Reichtum und Sicherheit und Wohlstand wahrscheinlich in der ganzen Geschichte Israels. Und das war genau die Zeit, wo David der Meinung war, es lohnt sich, die Priorität bei Gott zu setzen. Und nicht nur dafür zu sorgen, wie das Land funktioniert und dass das Militär aufgerüstet wird, was auch passiert ist, aber er hat auch nicht nur Zeit in die Wirtschaft investiert, sondern er hat gesagt, das hat oberste Priorität, dass Gott hier wohnt in diesem Volk. Und dass wir Leute dafür freisetzen, zu beten und Gott anzubeten und dass Gott das Lob bekommt, was er verdient. Und Gott hat es ganz offensichtlich gesegnet, dass es zu der Zeit Davids Menschen gab, die nichts anderes im Sinn hatten, als ihn anzubeten. Und das wäre vielleicht so, oh, jetzt habe ich hier falsch geklickt, genau. Das wäre vielleicht so die erste Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Dauerhaftes Gebet ist eine Frage der Prioritäten und der Lebensziele. Dauerhaftes Gebet ist vor allen Dingen eine Frage der Prioritäten und Lebensziele. Und selbst wenn die wenigsten von uns so ein klösterliches Leben jemals leben werden und das machen werden, was die Leviten bei David gemacht haben, ist es doch so, dass es auch für jeden von uns gilt, dauerhaft an Gott dran zu bleiben und ein Gebetsleben zu haben, was blüht und was lebendig ist, ist vor allen Dingen eine Frage der Prioritäten und der Lebensziele, die wir haben. Es ist nicht zuerst eine Frage der Zeit, dass ich sage, ich kann mir das nicht leisten, so viel Zeit darin zu investieren. Es ist auch nicht eine Frage der Umstände, ob ich mit Gebet groß geworden bin oder nicht, ob es Spaß macht oder nicht, ob es Tag ist oder Nacht oder ob ich gerade müde bin oder nicht, sondern es ist einfach, schlicht und einfach grundsätzlich eine Frage der Prioritäten und der Lebensziele. Die zweite Schlussfolgerung: Verehrung Gottes sieht in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich aus. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und dort immer wieder aufbrechen musste und zu neuen Orten ziehen mussten, als sie auf der Flucht waren quasi, auch an manchen Stellen, sah das anders aus als später, wo Salomo seinen Tempel gebaut hat. Nicht sein Tempel, sondern Gottes Tempel. Und wo plötzlich ein Haus voller Pracht mit wertvollen Materialien entstanden ist. Vorher war es ein einfaches Zelt. Und die Frage, die ich mir auch so gestellt habe bei der Vorbereitung, ist ja die, ich bin manchmal ganz schön verwirrt gewesen, wenn man auch die Christenheit auf der ganzen Erde sich heute anschaut. Vergleicht mal Christentum in Europa oder Nordamerika, wie da Gottesdienste aussehen, wie Kirchengebäude aussehen, mit Leuten, die in der Verfolgung sind, irgendwo in der arabischen Welt oder in kommunistischen Ländern oder so. Schaut euch mal an, wie unterschiedlich Anbetung aussehen kann, im Wohlstand und in Sicherheit und andererseits unter Verfolgung und in Armut. Und da fragt man sich manchmal, wie kriegt man das zusammen? Also ganz offensichtlich meint es ja auch alle irgendwie ernst und Gott segnet die einen und Gott segnet die anderen. Aber wie kriegt man das zusammen? Und ich finde, hier werden zwei Prinzipien deutlich, die beide wahr sind, wo zwei Wahrheiten eigentlich im Raum stehen. Und das sehen wir auch im Alten Testament. Das Erste, was Gott damals gesagt hat, eine der ersten Sachen, die er über Anbetung gesagt hat, kommt in Folge der 10 Gebote in 2. Mose 20. Da sagt er, wenn ihr mir ein Altar baut, also wenn ihr mir einen Ort der Anbetung baut, dann macht es ganz einfach. Einfach aus Erde. Wenn ihr Steine nehmen wollt, dann sollen die unbehauen sein. Macht da nicht noch was Besonderes aus diesen Steinen. Einfach und schlicht mit dem, was da ist. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist so der Gedanke, dass es Gott zuallererst immer um unser Herz geht und dass die Leute nicht anfangen sollen zu vergleichen, was haben die anderen Völker für riesige Tempelbauten und Altäre mit Haufen Stufen, wo man hochgehen kann zu dem Gott und sich abhebt vom übrigen Volk und dass man in diesen Kategorien denkt, sondern dass man im Herzen auf Gott ausgerichtet ist und bei dem bleibt, worum es wirklich geht, nämlich um Gottes Gegenwart und nicht um die Art und Weise, wie man diese Gegenwart Gottes anbetet und verehrt. Das ist das Erste. Später bei den Propheten, vor allen Dingen bei Haggai, lesen wir was völlig anderes. Da kommen die nämlich zurück aus der Gefangenschaft in Babylon und fangen an, die Städte wieder aufzubauen in Israel. Und der Tempel liegt dort brach und zerstört und die Leute bauen ihre schönen Häuser auf. Und Gott sagt zum Volk, wie kann es sein, dass eure Wohnungen schöner aussehen als mein Haus, als mein Tempel? Wie kann es sein, dass ihr so viel Zeit darin investiert, eure Wohnungen schön zu machen, eure Häuser aufzubauen und mein Tempel liegt brach und niemand kümmert sich darum und niemand investiert hier Geld und Zeit rein, dass dieser Tempel in neuer Pracht erstrahlt? Das sind zwei völlig gegensätzliche Konzepte scheinbar. Man kann sich auch fragen, wie kann es sein, dass Gemeindehäuser einen niedrigeren Standard haben als unsere eigenen Wohnungen, wo wir wohnen? Wie kann es sein, dass wir für unsere Familienfeiern mehr Zeit und Energie aufbringen und investieren als für die Anbetung Gottes in irgendeinem Gottesdienst oder so? Und da merken wir ganz schnell, dass uns das mehr anspricht wahrscheinlich als das Erste, was ich gesagt habe. Wir merken an der Stelle, dass hier zwei Prinzipien im Raum stehen, die sich beide eigentlich gegenseitig nicht aufheben, sondern ergänzen. Zum einen ist es wahr, dass es gilt, dass Gott an oberster Stelle steht. Wir sollen uns mehr darum kümmern, dass es um ihn geht und nicht um die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben, wie wir Christentum gestalten, wie wir Anbetung zelebrieren, mit welchen Mitteln auch immer. Und andererseits ist es auch eine Wahrheit, wenn man die Möglichkeit hat, viel in Gott zu investieren, an Mitteln, an Kreativität, an Möglichkeiten, dann ist es wichtig, dass wir das auch tun. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, auch warum Christentum auch so unterschiedlich aussieht auf der ganzen Welt und warum beides, also beide Extreme, auch Gott begegnen und einen Zugang haben zu Gott. Weil es letztendlich immer darum geht, Gott an die erste Stelle zu setzen und es bedeutet auch, dass wir ihn mit all den Möglichkeiten, die wir haben, anbeten und ihn feiern und ihn groß machen und ihn verehren. Mit den Mitteln, mit den finanziellen Mitteln, mit dem Equipment, mit den Häusern, mit den Möglichkeiten, die wir haben, ist es ein Ausdruck von jeder Generation und von jedem Ort auf dieser Welt, wo man lebt, ein Ausdruck der Ehrerbietung Gottes, das einzusetzen, was man hat. Und das hat David zu seiner Zeit gemacht. Deswegen ist er weit über das hinausgegangen, was die Generationen vor ihm eingesetzt haben, um Gott anzubeten. Er hat alles genutzt, was ihm zur Verfügung stand. Anbetung und Verehrung Gottes sieht immer anders aus und richtet sich nach den Möglichkeiten und Erfordernissen der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Ortes, wo man ist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich zu vergleichen und zu gucken, wie sieht Kirche in Afrika aus, wie sieht Kirche in China aus, wie sieht Kirche in den USA aus oder so. Weil letztendlich jede Generation, jede Gruppe von Christen herausgefordert ist, Gott mit den Möglichkeiten zu ehren und ihn anzubeten, mit den Möglichkeiten, die halt zur Verfügung stehen. Der dritte Punkt betrifft die Musikinstrumente, die David verwendet hat. Ist ja auch in manchen Kirchen ein leidiges Thema, die Frage, wie darf Gott angebetet werden? Mit welcher Musik, mit welchen Möglichkeiten? Was ist seiner würdig? Was bringt ihm wirklich Ehre? Das, was wir bei David sehen, ist, dass die Musikinstrumente, die für die Anbetung Gottes verwendet wurden, das waren die typischen Instrumente der damaligen Zeit, die auch alle Völker ringsherum hatten. Ob nur in Babylon, ob nur in Ägypten, kann man durch archäologische Ausgrabungen sehr gut sehen, wo welche Instrumente zu welcher Zeit auch eingesetzt wurden. David hat einfach das genutzt, was zu seiner Zeit an Arbeitsmitteln und Möglichkeiten zur Verfügung stand. Mit denselben Instrumenten, mit derselben Musik, die David eingesetzt hat, wurden in anderen Ländern auch die Götter der umliegenden Völker angebetet. Der Unterschied bestand nicht in der Musik, nicht in den Instrumenten, die eingesetzt wurden, sondern der Unterschied bestand in der Ausrichtung, welcher Gott damit die Ehre bekommt. Auf welchen Gott das Ganze ausgerichtet ist. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, könnte man aber, nur mal als Beispiel, das Instrument, was David gespielt hat, Kinnor, also was oft mit Harfe übersetzt wird, wird allein in der Bibel in folgenden Zusammenhängen erwähnt, wo das eingesetzt wird. Zum einen als Ausdruck von Freude, zum anderen als Ausdruck von Trauer. Es wurde zu Feiern profaner Feste eingesetzt, also ungeistlicher Feste, und es wurde gleichzeitig eingesetzt bei geistlichen Festen. Dieses Instrument diente dem Lob Gottes, es wurde von Propheten gespielt, es hatte sogar eine exorzistische Funktion, wenn man David seine Geschichte mit Saul sich mal anschaut, als er gespielt hat, hat das Einfluss auf den bösen Geist gehabt, der in Saul war. Und andererseits, völlig gegenteilig, wurde dasselbe Instrument auch im gottlosen Kontext verwendet, auch im Umfeld von Israel bei den anderen Völkern. Das heißt, man kann ja überhaupt nicht sagen, dass ein Instrument oder ein Mittel, was eingesetzt wird, gut oder schlecht ist oder schon was Heiliges mitbringt oder nicht. Es gibt ein einziges Instrument, was in der Bibel nur im Zusammenhang mit Gott erwähnt wird, und das sind diese Glöckchen, die die Priester an ihren Gewändern hatten. Alles andere taucht in allen möglichen Zusammenhängen auf. Bei der Einweihung vom Götzenstandbild in Babylon, genauso wie bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Es ist also keine Frage der Instrumente, des Musikstils, der Mittel, der Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, sondern es ist eine Frage der Herzensausrichtung, wen ich damit anbiete. Wer die Ehre bekommt, für wen ich das Ganze einsetze und für wen ich das Ganze mache. Das ist was ich jetzt draus schließe, ihr müsst es nicht teilen. Aber deswegen prüft alles und das Gute behaltet. Der vorletzte Punkt. David hat sozusagen ein zweites Heiligtum geschaffen in Jerusalem. Es gab das andere bei Gibeon, da wurden die ganzen Opfer gebracht. In Jerusalem wurden keine Opfer gebracht, aber, also zumindest nicht dauerhaft, bei der Überführung der Bundeslade nach Jerusalem da schon. Später wird es nicht erwähnt. Aber in Jerusalem fand Anbetung statt, rund um die Uhr. Und David hat sozusagen zwei Stätten der Anbetung geschaffen. Da kann man sich ja fragen, muss das sein? Später bei Salomo wurde es ja auch vereinigt dann im Tempel. Aber was ich mal ableiten möchte, ich hoffe, ihr könnt mir da folgen, es muss nicht alles an einem Ort und in einer Veranstaltung stattfinden, was wichtig ist im christlichen Glauben. Manchmal ist es so, dass wir in 2 Stunden Gottesdienst am Wochenende versuchen, alles reinzupressen, was irgendeinen Wert hat im Reich Gottes und in der Beziehung mit Gott. Und ich glaube, am Ende, wenn man das versucht, wird man von keiner einzigen Sache wirklich die Fülle entdecken. Es hat seine Berechtigung, wenn es Orte für das eine gibt und Orte für das andere. Wenn es Veranstaltungen gibt, die den Schwerpunkt so setzen und wenn es Veranstaltungen gibt, die den Schwerpunkt anders setzen. Es hat seine Berechtigung, wenn es Gottesdienste gibt, wo es klar um Buße geht. Und es hat seine Berechtigung, wenn es Gottesdienste gibt, wo nur Lehre kommt und verkündigt wird und an anderer Stelle nur Lobpreis und Anbetung stattfindet. die problematisch wird es ja erst, wenn man das andere vergisst und eine geistliche Mangelernährung einsetzt. Aber da ist man ja selber dumm, wenn man das zulässt. Da kann ja nicht eine Veranstaltung oder ein Gottesdienst oder eine Gemeinde was dafür, wenn ich mir immer nur das eine suche. Aber das, was ich bei David sehe, ist, dass er sagt, jede Sache im Reich Gottes hat so einen großen Wert, da steckt so eine Fülle drin, da steckt so viel drin, dass es sich lohnt, dafür Raum zu schaffen und die Möglichkeit zu geben, da wirklich in die Tiefe zu kommen und die Dinge bis in die Tiefe zu ergründen. Wesentliche Werte im Reich Gottes brauchen ausgiebig Raum, um ihnen in ihrer Fülle gerecht zu werden. Und es ist schade, wenn Gebet und Lobpreis, Anbetung in welcher Form auch immer, immer nur so am Rand vorkommt oder so das ist, was die Elemente im Gottesdienst miteinander verbindet oder was es füllt oder womit man den Gottesdienst so öffnet und abschließt. Und das hat alles ja auch seinen Wert, wenn man es vom Herzen macht, aber es ist schade, wenn es am Ende nur Beiwerk ist. Und das, was David gemacht hat, ist, dass er auch die Anbetung, die so ein Stück weit immer im Schatten des Opferdienstes stand, auf die vorderste Stelle gebracht hat. Und damit ist ein weiterer Punkt verbunden. David betont die Anbetung als höchstes Gut geistlichen Lebens. Und da kann man sich ja fragen, ist es berechtigt? Geht es nicht vielmehr um Buße und Bekehrung? Geht es nicht vielmehr darum, dass Sünden vergeben werden? Es entsteht teilweise der Eindruck, dass bei David Anbetung wichtiger war als Opfer und der priesterliche Versöhnungsdienst. Da gibt es Haufen Psalmen, wo es heißt, Gott gefällt eigentlich gar nicht das Opfer, sondern die Anbetung ist das wahre Opfer für Gott. Und es stimmt, dieser Eindruck entsteht bei David, es stimmt teilweise und es hängt aber mit folgender Sache zusammen. Bei Buße und Umkehr, an der Stelle, wo unsere Sünden vergeben werden, es ist eine unglaublich wichtige Sache und das wusste David auch und er hat an keiner Stelle den Opferdienst eingeschränkt. Aber an der Stelle geht es eigentlich vor allen Dingen um mich. Da habe ich meine Sünde im Blick. Da erbete ich Gottes Gnade für mich und das ist total wichtig, weil ohne dem kann ich nicht in die Beziehung Gottes kommen. Aber beim Lobpreis gebe ich Gott was völlig zweckfrei, da opfere ich ihm Lob und Anbetung, ohne ein Ergebnis für mich dabei zu erzielen, sondern einfach nur um seiner Ehre willen. Und Lobpreis ist letztendlich das Ziel und Buße der Weg dahin, weil Gott hat uns von Anfang an in einer Welt ohne Sünde erschaffen als Menschen mit dem Ziel, dass wir Beziehung zu ihm haben, mit dem Ziel, dass wir mit ihm reden. Mit dem Ziel, dass er Anbetung bekommt und dass wirklich Freundschaft und Beziehung zwischen Gott und Menschen möglich ist. Dass es einen Sündenfall gab, das erfordert, dass wir Buße auch lehren und leben und Umkehr leben, dass unsere Sünden vergeben werden, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist letztendlich der Schlüssel schlechthin, um wieder in diese Beziehung zu Gott zu kommen. Aber das, was David erkannt hat, war, dass das Ziel viel höher ist, dass es nämlich letztendlich darum geht, wieder in diese Beziehung zu Gott zu kommen, ihn anzubeten, mit ihm zu reden. Und der Opferdienst ist der Weg zu dem, was David letztendlich in Jerusalem gelebt hat, nämlich, dass Menschen in der Gegenwart Gottes sind und ihn groß machen und ihn anbeten. Anbetung Gottes darf nicht durch andere Dinge ersetzt werden, da wir als Menschen vorrangig dazu bestimmt sind, ihn anzubeten. Buße ist der zentrale Weg dahin, aber nicht das letztendliche Ziel. Und auch wenn es jetzt auch wieder ganz schön viele Punkte waren, hoffe ich, dass wir so ein Stück weit das Herz von David auch rausspüren. Man könnte jetzt noch so viel sagen, also allein über David könnte man auch viele, viele Themen halten, was er für eine Beziehung zu Gott hatte, wie er auch eigentlich nach neutestamentlichen Maßstäben gelebt hat. Also das ist noch ein ganz spannendes Thema. Aber das, was, finde ich, bei David seiner Art, das Volk und dieses Reich zu leiten, über allem erstrahlt, ist diese Sehnsucht danach, dass Gott Anbetung bekommt. Dass er verehrt wird, dass er alle Mittel und Möglichkeiten eingesetzt hat, um dauerhafte Anbetung zu ermöglichen. Und ich wünsche uns das, dass wir an der Stelle auch herausgefordert sind, dass wir uns fragen, wie können wir in unserem Alltag oder vielleicht auch in den Gemeinden, aus denen wir kommen, auch an der Stelle Gebet ganz neu in den Fokus nehmen, auch Lobpreis ganz neu in den Fokus bekommen, dass wir uns die Frage stellen, was können wir einsetzen mit unseren Möglichkeiten, mit den Mitteln, die wir heutzutage haben, dass Gott Anbetung bekommt, dass das Lob überhaupt nicht mehr verstummt, dass es uns so eine hohe Priorität hat, dass wir nicht andere Dinge am Ende viel häufiger tun, als das, dass wir die Nähe Gottes suchen. wenn man es schon alleine nicht in seinem Alltag umsetzen kann, dann wenigstens gemeinsam. Wenigstens gemeinsam als Gemeinde Jesu auch in so einer Region oder in so einer Gemeinde oder als in einem Dorf, wo ihr herkommt oder so, dass wir schauen, wie kann man die Prioritäten neu setzen, wie kann man die Karten neu mischen, auch in meinem eigenen Tagesablauf. Letztendlich hat Davids Herz gebrannt für Gott. Und daraus sind alle anderen Dinge erwachsen. Sein Regierungsstil, die Entscheidung, die er getroffen hat, die Art, wie er mit Gott umgegangen ist, die Art, wie er den Levitendienst neu geordnet hat und viele andere Dinge. David ist ein Beispiel für einen König, der viele andere Dinge zu tun hatte und trotzdem gerade die Priorität bei der dauerhaften Anbetung Gottes setzt und damit sein Land prägt und verändert. Lass uns Davids in unserer Zeit werden und Gott auch fragen, was es für uns bedeutet, was David für uns für ein Vorbild sein kann. David war immer ein Vorbild durch die Geschichte der Bibel hindurch und jeder hat sich auf David berufen. Und es lohnt sich bis heute, das Leben von David anzuschauen und Gott zu fragen, Gott, wo kann David für mich ein Vorbild werden? Wo kann David auch so ein Stück weit prägend werden, seine Herzenshaltung, das, was er getan hat für die Entscheidungen, die ich heute treffe? Und ich möchte an der Stelle gerne nochmal beten, dass Gott auch unser Herz so entzündet, dass wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden. Jesus, ich danke dir, dass du schon immer in der Lage warst, Herzen so für dich zu entzünden, dass Menschen die Prioritäten neu gesetzt haben. Herr, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen erwächst, dass wir Männer und Frauen nach deinem Herzen werden. Dass du uns so wichtig wirst, die Anbetung von dir uns auch so wichtig wird, dass wir praktische Schritte dahin gehen, das zu leben. Praktische Schritte dahin gehen, auch unsere Woche vielleicht manchmal umzubauen, unseren Alltag umzubauen. Neue Prioritäten zu setzen. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen Gemeinschaft zu dir haben. Du redest. Wer sollte nicht Prophet werden? Du bist da. Du wohnst mitten unter uns. Und du bist jetzt hier. Und wie sollten wir nicht mit dir reden und alles mit dir teilen, was uns auffällt, was uns an dir auffällt, was wir an dir bewundern? Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen erwächst, dass wir Davids werden in unserer Zeit, dass du uns sagst, was es mit uns persönlich zu tun hat und dass du uns lehrst, wie auch Anbetung und Gebet in dauerhafter Weise auch in unserer Zeit und in unserem Umfeld aussehen kann. Danke, dass du hier bist und unter uns wohnst, Herr. Amen.